Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, schönen guten Tag. Willkommen in Cannes. Willkommen im Palais du Festival bei den 77. internationalen Filmfestspielen, die heute Abend zu Ende gehen. 22 Filme standen im Wettbewerb. Viele große Namen waren dabei. Francis Ford Coppola, Paul Schrader, David Cronenberg, Sean Baker, um nur ein paar zu nennen. Bei der Kritik gibt es ein paar klare Favoriten. Wen die Jury rund um Greta Gerwig dann auszeichnet, das wissen wir erst bei der Preisverleihung heute Abend. Wir blicken jetzt auf diesen Wettbewerbsjahr. Und wir beginnen gleich mit einem Film, der in vielerlei Hinsicht herausstach, erzählerisch, künstlerisch, von der Dringlichkeit und auch von den Umständen, in denen er entstanden ist. Der neue Film des iranischen Regisseurs Mohammed Rasoulof. Rasoulof ist nach seiner Flucht aus Iran in Cannes angekommen. Heute Vormittag gab es eine sehr bewegende Pressekonferenz. Bei der hat er unter anderem über die Dreharbeiten geredet, über das Rennen gegen die Zeit, die drohende Verhaftung und auch über seine Entscheidung, wie er sagte, den geografischen Iran zu verlassen und in den kulturellen Iran ins Exil zu gehen.
از خودم سوال کنم میخوام برگردم زندان یا میخوام ایران جغرافیایی رو ترک کنم و در ایران فرهنگی به زندگی ادامه بدم برای گفتن داستانم.
Erzählt dann noch, ich bin durch mein Haus gegangen und habe mich von meinen Pflanzen verabschiedet. Ich habe viele Pflanzen. Von einem Fenster in meinem Haus schaue ich in die Berge und man kann die Mauern des Evin-Gefängnisses sehen. Viele meiner Freunde befinden sich derzeit hinter diesen Mauern. Ich schaute auf die Mauern, ließ alle meine Sachen zurück und verließ das Haus. Das hat also Mohammed Rasoulof erzählt. Mehr zu seinem Film und wie er entstanden ist gleich. Die 77. Ausgabe des Filmfestivals in Cannes geht heute Abend zu Ende. Heute Abend werden die Palmen verliehen. Gestern hatte hier ein Film Weltpremiere, der seitdem als großer Anwärter auf die Goldene Palme gilt. Der neue Film des iranischen Regisseurs Mohammed Rasoulof, The Seed of the Sacred Fig, also ungefähr die Saat des heiligen Feigenbaumes. Mohammed Rasoulof war anwesend bei der Premiere, was in seinem Fall ja alles andere als selbstverständlich war. Schließlich hatte er Ausreiseverbot und war zu 8 Jahren Haft verurteilt und ist dann in einer mühsamen Reise über die Berge geflohen. Seine erste Anschlaufstelle, bevor er nach Cannes gekommen ist, war Deutschland. Dieser Film erzählt die Geschichte einer Familie während der Demonstration im Iran nach dem Tod von Mahsa Amini. Der Vater der Familie, Iman, arbeitet als Ermittlungsrichter am Revolutionsgericht in Teheran. Mohammed Rasoulof hatte die Idee zum Film, hat er erzählt, als er selber im Gefängnis saß. Das hat er bei der Pressekonferenz nochmal erzählt. Und er hat auch nochmal gesagt, ja, ihn interessieren die Individuen, die dieses System ermöglichen und am Leben erhalten.
خب طبیعتاً تجربه سالها رو در رویی و زندان و دادگاه و نمیدونم چیزهای اینجوری هم خیلی بود.
Ja, was denken Sie als Menschen, wie rechtfertigen Sie Ihre Arbeit, sagt Rasoulof. Ich wollte mich auf die psychologische Dimension konzentrieren, auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen. Wie sind Sie dahin gekommen? Wie haben Sie sich zum Sklaven des Systems machen lassen? Das sagt also Rasoulof. Im Studio sind meine Kollegen Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Ja, wie erzählt Rasoulof von dem, was er jetzt erzählt hat im Film?
Wie er davon erzählt, es ist ja erstmal eigentlich eine Familiengeschichte. Und er hat ja eben schon gesagt, dass ihn Figuren interessieren, die irgendwie im Zusammenhang mit dem Regime stehen. Und deshalb erinnert mich der Film vielleicht auch ein bisschen an seinen vorherigen Film Und das Böse gibt es nicht. Das war ja ein Film über die Todesstrafe, 4 Geschichten. Und in der ersten Geschichte erleben wir einen eigentlich sehr freundlichen Familienvater bei seinem Alltag, wie er mit den Kindern spielt, wie er mit der Familie essen geht. Und am Ende erfahren wir, dass er Henker ist. Und mit einer ähnlichen Figur bekommen wir es ja auch hier zu tun. Und zwar mit jemandem, der letztlich dann darüber entscheidet, wie die ganzen Studenten, die inhaftiert werden, was sie für bekommen, für ein Strafmaß und ob sie nicht vielleicht sogar das Todesurteil bekommen. Und er sagt ja auch einmal seiner Frau, dass er gar nicht mehr Zeit hat, diese ganzen Akten durchzulesen, dass er das innerhalb von weniger Stunden entscheiden müsse, weil es die ganze Zeit Massenverhaftung gibt. Und wie diese Arbeit einfach auch dann in den Familienalltag eindringt, wie es das Familienleben verändert, wie aber auch seine beiden Töchter dann politisch werden. Davon erzählt der Film von innen aus einer Familie heraus.
Genau, also wir sehen, wie diese Mahsa Amini-Proteste in die Familie reinkommen und die Familie auch entzweien. Also am Anfang ist ja der Vater noch eine andere Figur als zu Beginn. Er wird eher indoktriniert durch den Staat, er wird immer böser, er nimmt die Sache an, während die Frauen in der Familie sich indoktrinieren, müsste man sagen. Also sie sind dann für die Freiheit. Und wie das Außen ins Innen vordringt, das erzählt er ja fast schon als Politthriller. Und das hat hier, glaube ich, auch alle so begeistert.
Ja, und man sieht ja auch immer wieder dokumentarisches Material, Handyaufnahmen davon, wie die Polizei Menschen zusammenschlägt, die an den Demonstrationen teilnehmen nach dem Tod von Mahsa Amini 2022. Rasulov verwebt das sehr konsequent mit der Geschichte der Familie, oder?
Ja, ich finde das sehr gut, dass diese Aufnahmen, die man ja teilweise vielleicht auch schon mal gesehen hat, nicht plakativ verwendet werden, sondern sie werden eben so ja, in die politische Erwachung der beiden Töchter so eingeschrieben. Sie bekommen ihre Perspektive, wir gucken die mit ihren Augen. Also dann wird auch eine Freundin von ihnen verletzt, die nehmen sie dann zu Hause auch kurz auf. Die Mutter will das dann aber alles nicht, aber pflegt trotzdem die Verletzte. Also ich finde das ganz gut, dass wir auf einmal nochmal so mit iranischen Augen einer jungen Generation auf diese Aufnahme blicken und sehen, was die auch auslösen. Also, dass das so eine Kettenreaktion ist.
Vor allem, weil das ja eine Familie ist, die sich zurücknehmen muss. Das heißt ja am Anfang, sie wussten, die Töchter wussten lange nicht, was der Vater überhaupt für einen Beruf hat. Und durch diese Proteste müssen sie sich auch langsam öffnen. Das heißt, der Film hat auch so eine Art Paranoia-Haltung. Ne? Also, sie gucken permanent aus dem Fenster, werden sie vielleicht beobachtet. Diese Paranoia schleicht sich dann in diese Familie ein. Und das Spannende ist ja, dass die Politisierung der Töchter wirklich über Social Media passiert. Und man merkt dann schon, wie gut sie im Social Media sind. Sie haben den VPN Server, um das Regime eben dahingehend auszutricksen. Und trotzdem ist die politische Macht, die legt sich einfach über diese Familie. Und am Ende entsteht dieser Konflikt innerhalb und es ist ja ein Krieg, der da zwischen diesen einzelnen Figuren ausbricht. Und das erzählt er wirklich kompromisslos, auch humorlos, muss man sagen. Das ist ein Film, der es ernst nimmt, von der ersten bis zur letzten Minute. Das wird hier ernst genommen. Und das ist natürlich auch ein Hilfeschrei letztendlich, dieser Film.
Also du sagtest ja, Psychothriller, das System verdichtet, das iranische System verdichtet zu einem Kammerspiel innerhalb der Familie, Fragezeichen?
Ja, würde ich sagen. Nur ganz kurz, weil ich es so spannend fand, wie Rasulov beschrieben hat, wie dieser Film entstanden ist. Er hat ja gesagt, er war ja selbst im Gefängnis mit Jafar Panahi, als die Proteste losgingen. Auch er hat als Künstler dieses Außen mitbekommen. Sie haben sich unterhalten, was heißt das jetzt für den Iran? Was heißt das für uns? Und er hat ja diesen Film geschrieben, als er gesehen hat, als einer von diesen Regime-Gefängniswärtern ihm einen Stift geschenkt hat und gesagt hat, hier, das ist ein Geschenk von mir, weil ich überlege, mich umzubringen, vielleicht, weil ich das nicht mehr aushalte, was ich hier mache. Also über so einen Blick, über so eine Figur entsteht dieses Werk, das wirklich diesen Zustand, diese Angst, auch diese Bedrohung dieses Regimes und der Gesellschaft innerhalb dieses Regimes beschreibt.
Und was ich so bemerkenswert an dem Film finde, ist, dass man über die Vaterfigur aber auch die Angst des Regimes vermittelt bekommt. Also zu was für extremen Mitteln das Regime dann greift. Und da wird der Film dann ja wirklich, du hattest es schon gesagt, zum Paranoia-Thriller. Wir sind auf einmal in einer Geisterstadt. Er inhaftiert quasi seine eigene Familie. Er verhört sie. Und diese Familie, gerade die jüngeren Töchter, schlagen dann ja zurück, auch mit ganz interessanten Propagandamitteln. Es gibt da religiöse Aufnahmen, die er auf einmal hören muss. Es gibt aber auf einmal auch immer die jungen Mädchen über Filmaufnahmen, wie sie noch kleine Kinder waren, die an ihren früheren Vater erinnern. Also sie treiben ihn quasi auch in den Wahnsinn. Und die Gewalt, die er eigentlich immer angerichtet hat, die kehrt ja zu ihm zurück.
Inwieweit passt denn dieser Film in das Werk von Rasulov? Ist seine 10. Regiearbeit?
Ja, ich meine, wenn wir über die großen iranischen Autorenfilme sprechen, könnten wir auch an Jafar Panahi denken, dessen Filme auch manchmal lustig sind. Sind ja auch manchmal Komödien. Bei ihm, der entzieht sich das immer. Also wenn wir denken an Goodbye, wo es um eine Anwältin geht, die nicht mehr praktizieren kann und die versucht zu fliehen, oder Manuscripts Don't Burn, wo es um den Anschlag des Regimes auf Schriftsteller geht. Das sind immer ganz harte Reflexionen, politische Statements, die dann aber sich entwickeln, auch immer in einen politischen Thriller. Und ich finde, dass er hier einfach so eine Art Essenz seines Werkes präsentiert hat.
Ja, und gleichzeitig will er aber auch immer wieder in den Alltag hineingehen. Also wie dieser repressive Alltag einfach erlebt wird. Davon bekommen wir ja auch unheimlich viel mit. Ich meine, es gibt ja am Anfang auch ganz schöne Szenen, wo die Mutter die Mädchen nochmal schminkt, ihnen das dann aber auch verbietet, weil es nicht mehr ins offizielle Bild passt, weil der Vater ja mittlerweile aufgestiegen ist. Also für solche Szenen lässt er sich einfach auch Zeit. Und er hat ja eigentlich angefangen als Regisseur eher so allegorisch zu erzählen. Und dann hat er aber gesagt, das lassen die Zustände in meinem Land nicht mehr zu. Wir müssen jetzt einen konkreten Blick darauf werfen.
Ja, wir haben gerade schon über den neuen Film von Mohammed Rasoulof, The Seed of the Sacred Fig, gesprochen. Und im Studio ist jetzt jemand, der noch sehr viel mehr erzählen kann, zum Beispiel auch darüber, wie so ein Film entsteht, von einem Regisseur, der eigentlich Arbeitsverbot hat. Ich freue mich sehr, dass der deutsche Produzent des Filmes ist. Hier ist Mani Tilgner. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, gestern war die Premiere und wir haben es ja schon gehört, der Umstand, dass Mohammed Rasoulof selbst da sein konnte, war alles andere als selbstverständlich. Wie haben Sie die Premiere erlebt?
Es war wirklich ein extrem bewegender Abend, aus so unterschiedlichen Gründen, dass Mohammed Rasoulof hier sein konnte, was wirklich lange Zeit nicht klar war. Auch die anderen Personen aus der Crew, die zumindest die Möglichkeit hatten, noch rechtzeitig auszureisen, auf verschiedenen Wegen die hier zu treffen. Für die Schauspielerinnen, die das erste Mal den Film überhaupt sehen konnten, das war das wirklich das erste Mal, nicht nur im großen Saal, sondern überhaupt anderen Personen zu begegnen und dann natürlich die Reaktion des Publikums. Also das alles zusammen und noch vieles mehr hat das wirklich zum extrem bewegenden Abend gemacht.
Ja, es gab Standing Ovations, einen Moment, den viele feiern, aber in den und bei den Umständen, unter denen der Film entstanden ist, nochmal besonders feiern können. Mohammed Rasoulof ist im Februar 2023 aus dem Gefängnis entlassen worden, hat offensichtlich dann relativ schnell mit dem Film angefangen. Sie wohnen in Deutschland. Wie haben Sie diese Produktion begleitet?
Also ich arbeite schon relativ lange mit Herrn Rasoulof zusammen und auch wie bei vergangenen Filmen gab es da eine gewisse Arbeitsteilung. Also bei der Produktion vor Ort war ich nicht dabei, aber alles, was sozusagen im Vorhinein gemacht werden musste hier vor Ort, also Finanzierung und vor allen Dingen auch dann die Postproduktion. Und dieses Mal war es wirklich unglaublich, dass im Vergleich zu There is No Evil beim letzten Film Herr Rasoulof tatsächlich in den letzten Stunden der Postproduktion dann selber noch eintreffen konnte und dann sozusagen alles, was wir ohne seine Anwesenheit leider dann bis dahin machen mussten, dann sozusagen einmal noch auch sich anschauen und dann auch noch mal im letzten Moment wichtige Änderungen vornehmen konnte. Also letztendlich was ab dem Zeitpunkt des Drehs dann passiert ist, das haben wir dann in Frankreich und Deutschland gemacht.
Das Material ist wirklich dann schon während des Drehs aus dem Iran nach Deutschland geschmuggelt, kann man nicht sagen, aber gekommen, oder? Damit Sie dann da schon mit arbeiten können.
Genau, wir hatten natürlich nicht so viel Zeit. Das hat nicht nur mit der Festivalplanung zu tun, sondern es ist auch generell so, dass anders als Projekte jetzt in Deutschland oder in Europa teilweise 2 Jahre lang geplant werden können, dass das auch aufgrund der Sicherheitslage nicht möglich ist. Das heißt, sowas spricht sich rum, die Behörden bekommen das mit. Und deswegen liegt es leider dort aufgrund der Repression in der Natur der Sache, dass alles sehr komprimiert ist. Das heißt, wenn es losgeht, dann muss man schnell sein. Und deswegen musste tatsächlich auch schon während des Drehs geschnitten werden, aus der Entfernung. Also tatsächlich wirklich sehr komplex und herausfordernd und unglaublich, dass es dann tatsächlich geklappt hat bis gestern.
Ja, also was die Dreharbeiten angeht, Mohammed Rasoulof hat heute ein bisschen erzählt, wie geheim die sein mussten. Die SchauspielerInnen wussten zum Beispiel lange nicht, wer der Regisseur war für den Film, zu dem sie zugesagt hatten. Nachdem ein Drittel gedreht war, kam das Urteil, dass er ins Gefängnis muss. Es war also nicht klar, ob der Film überhaupt fertig wird. Wie dreht man einen solchen Film? Welche Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen, auch wenn man größtenteils ohne Drehgenehmigung dreht. Was können Sie darüber erzählen?
Also ich würde jetzt nicht ins Detail gehen, aber ein paar ganz allgemeine Sachen kann ich natürlich sagen. Einmal natürlich, dass der Name Mohammed Rasoulof zu keinem Zeitpunkt irgendwie vor Ort mit irgendwelchen Filmarbeiten in Verbindung gebracht werden konnte. Das ist natürlich klar. Und ich denke, in den nächsten Wochen und Monaten wird Herr Rasoulof da auch sicherlich immer mehr auch noch Geschichten erzählen, wie dieser Film zustande gekommen ist. Aber es gibt ein großes Repertoire auch an Tricks von wie auch bei seinem letzten Film, Genehmigungen, die auf Kurzfilme laufen, was nochmal andere Behörden sind, die dann die Genehmigung weit einfacher dann auch ausstellen, unter anderem Namen, unter anderem Drehbuch. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber auch das natürlich gefährlich, weil letztendlich irgendwie immer Personen dann auch letztendlich über ihren Namen dann zurückverfolgt werden können. Aber anders wäre der Film auf jeden Fall nicht möglich gewesen.
Mohammed Rasoulof hat bei der Pressekonferenz heute auch seine Einschätzung zum Regime im Iran gegeben. Er hat gesagt, das Regime ist zu allem fähig, zu jeder Form von Terror. Und ich möchte noch mal einen Ausschnitt spielen, bei dem er sagt, das Regime versucht, sich als Supermacht der Region zu präsentieren.
از قصه های ما در سینما این اندازه وحشت داره. این سوال بزرگی که من اگه یه روز جوابشو پیدا کنم.
Aber warum haben Sie solche Angst vor den Geschichten, die wir in unseren Filmen erzählen, sagt Rasoulof. Sie versuchen, unabhängiges Kino zu verbieten. Sie haben solche Angst. Soweit Mohammed Rasoulof, Mani Tilgner. Ja, wovor hat das Regime eigentlich Angst bei solchen Geschichten?
Ich weiß es auch nicht, tatsächlich. Ich glaube, dass bei allen autoritären System tatsächlich immer natürlich auch so eine Tendenz zur Radikalisierung und auch zur Paranoia existiert. Aber was natürlich tatsächlich nicht Paranoia ist und was Mohammed jetzt auch sozusagen durch die Produktion des Filmes und dann auch sozusagen die Ausreise hinbekommen hat, das ist natürlich etwas, was vielleicht für andere auch Vorbildcharakter haben kann. Und das möchte natürlich das Regime nicht, dass das sozusagen jetzt nachgeahmt wird. Und Herr Rasoulof sagt aber immer, oder hat früher auch immer gesagt, dass es ihm wichtig ist, auch andere Personen zu ermutigen, solche Schritte zu gehen. Und das ist natürlich eine reale, berechtigte Angst des Regimes, dass immer mehr Personen sowas tun. Also ich glaube, da mischt sich manchmal wirklich absurde Paranoia. Und natürlich auch geht es um die Kontrolle und dass Personen, die sowas machen, dann nicht einfach die Möglichkeit haben, das Land zu verlassen.
Es ging heute auch viel darum, ob es unabhängiges Kino im Iran in dem Sinne noch geht und welche Zukunft er hat. Dann sagte er, es gibt eben immer noch Menschen, die Filme machen. Und wenn man alleine sieht, unter welchen Bedingungen er das gemacht hat, fragt man sich natürlich, warum nehmen das diese Künstler, Filmschaffenden auf sich, diese Filme zu produzieren?
Da kann ich leider gar nicht so viel zu sagen. Da müssten Sie die Person vor Ort fragen. Ich kann nur sagen, dass ich das auf jeden Fall sehr bewundernswert finde und mutig. Und auch was jetzt einfach nur in Bezug auf die Cast und die Crew dieses Projektes, was die jetzt alles reingegeben haben. Personen, die wirklich jetzt erstmal nicht wissen, wie lange können sie nicht zurück in ihr Land reisen, die ihren Pass eingezogen bekommen haben. Man muss aber auch sagen, dass was nach dem Dreh passiert ist, eine Stufe erreicht hat an Repression, wie sie selbst vorher im Iran nicht gängig war. Das heißt, bei den vorigen Filmen von Herrn Rasoulof, da haben die SchauspielerInnen und auch andere Teile der Crew, der Kameramann, die Person, die den Ton gemacht haben, in der Regel keine Probleme bekommen. Nach diesem Projekt war es tatsächlich so, dass sofort, nachdem das, die Sicherheitsbehörden davon mitbekommen haben, es Verhöre gab, auch Familienangehörige von der Crew wurden angesprochen, ihnen wurde gedroht. Und das ist tatsächlich was Neues. Und ob das jetzt sozusagen am Inhalt des Films liegt oder an der politischen Situation, das kann ich jetzt nicht genau beurteilen.
Sie erwähnten Teile der Crew, die ja auch hier sind, unter anderem 4 SchauspielerInnen, die beiden Schauspielerinnen, die zum Beispiel die Töchter spielen. Sind das die jetzt nicht wissen, ob sie eigentlich zurückkommen, sind die eigentlich auch geflohen oder sind die offiziell ausgereist?
Unterschiedlich. Es gab tatsächlich von dieser Gruppe auch Personen, die sehr schwierige, lange Reisen auf, riskante Reisen auf sich nehmen mussten. Andere konnten quasi noch zu dem Zeitpunkt ausreisen, als der Film noch nicht bekannt geworden war. Sehr unterschiedlich, aber ich denke, alle sind aktuell tatsächlich in einer sehr schwierigen und bedrohlichen Situation.
2 Darsteller sind da geblieben, die Eltern quasi. Wie geht's denen?
Ich selber habe nicht mit ihnen gesprochen. Die sind aber tatsächlich im Geiste immer dabei. Das heißt, alle sind sehr traurig, dass der Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin, also die den Charakter Iman und Najmeh spielen, also sozusagen die Eltern, in dieser Familienkonstellation, dass die nicht ausreisen konnten. Ihnen wurde sozusagen auch der Pass entzogen. Und das macht, glaube ich, alle sehr, sehr traurig, dass sie nicht hierher kommen konnten. Deswegen natürlich auch für mich sehr bewegend dann zumindest, als sie dann bei der Feier dann anhand von Fotos nochmal dort gezeigt werden konnten. Ich habe sie nicht kennengelernt, aber alles, was ich gehört habe, ist, dass es nicht nur tolle SchauspielerInnen sind, sondern auch sehr, sehr tolle Personen. Und deswegen wird sehr oft an sie gedacht und über sie gesprochen.
Nun heißt es immer wieder, dass die internationale Öffentlichkeit wichtig ist für die iranischen Filmschaffenden. Immer wieder gewinnen ja auch iranische Filme Preise bei Festivals. Also Jafar Panahi schon vor einiger Zeit mit Taxi Teheran, Mohammed Rasoulov mit Doch das Böse gibt es nicht, auch bei der Berlinale, Ali Ahmed Zadeh mit Critical Zone in Locarno. Nun hat Mohammed Rasoulov jetzt hier auch eine gute Chance auf eine wahrscheinlich goldene Palme. Wie wichtig sind denn diese Preise aus Ihrer Sicht tatsächlich?
Also es gibt da natürlich verschiedene Ebenen. Einerseits natürlich ist es immer schön, einen Preis zu gewinnen. Das heißt, der Film wird einfach mehr gesehen, er ist bekannter. Das ist natürlich wichtig auch für die Produktion. Aber es ist tatsächlich so, dass internationale Aufmerksamkeit, anders als man denkt, immer auch einen größeren Schutz bedeutet für alle beteiligten Personen, weil in der Regel desto bekannter Personen sind, desto größere Chancen haben sie, dass sozusagen die Repression vielleicht kleiner ist, weil das Regime das Gefühl hat, es wird auf diese Menschen geschaut. Also große Aufmerksamkeit für den Film bedeutet auch zumindest ein gewisser Schutz für die Personen, die noch vor Ort sind.
Mani Tilgner, der deutsche Produzent des neuen Filmes von Mohammed Rasoulov, The Seed of the Sacred Fig. Der Film hatte gestern Premiere im Wettbewerb von Cannes und ist ein großer Anwärter auf die Goldene Palme. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank auch.
Heute Abend werden hier in Cannes die Palmen vergeben. Es sind noch ein paar Stunden bis zur Preisverleihung, aber wir haben ein bisschen gezaubert und hier im Studio ist schon mal der Gewinner der Goldenen Palme. Okay, also nicht der diesjährigen. Es gab ein rundes Jubiläum des Palmengewinnes, eine goldene Palme, die für viele als eine der angemessensten und liebsten Palmengewinner in Cannes zählt. 40 Jahre ist es her, dass Paris, Texas hier gewonnen hat und der Film wird hier in Cannes geehrt in der Reihe Cannes Classics und ich freue mich, dass der Regisseur jetzt hier live im Studio ist, Wim Wenders. Guten Tag.
Ich grüße Sie ganz herzlich, Susanne.
Gestern wurde Ihr Film Paris, Texas hier eben gezeigt in der Salle Debussy. Es gab Standing Ovations, Partystimmung, als die Namen der Schauspieler eingeblendet wurden. Harry Dean Stanton, Natasha Kinski, Dean Stockwell wurde immer geklatscht. Wie ist es Ihnen ergangen?
Es war ganz schön emotionell, das 40 Jahre später nochmal in diesem großartigen Rahmen zu sehen. War dann schon ein bisschen anders, weil da fing die Musik vom Ray Kuder an, dann gab es plötzlich nochmal wieder Beifall. Das war damals so nicht. Da hatte das noch nie jemand gehört. Da ging plötzlich, damals ging da so ein anderer Schauer durch, weil das ist ja schon eine absolut wahnsinnige Musik. Und wenn man die zum ersten Mal hört, die da, 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 dann, man spürte damals so, wie alle so in ihre Sitze runterrutschen. Und diesmal gab es stattdessen Beifall für die ersten Musiktöne. Und habe ich schon schmunzeln müssen.
Es war auch ein sehr buntes Publikum. Es waren viele junge Filmfans da. Von der Reaktion, der Stimmung im Saal konnte man so ein bisschen ablesen, dass Paris, Texas immer noch funktioniert. Oder wie haben Sie das erlebt?
Also ich war natürlich überhaupt nicht darauf eingestellt, dass es ein junges Publikum ist. Ich habe gedacht, 40 Jahre Cannes. Es sind eher so Leute, die den Film damals gesehen haben, nochmal wieder angucken. Ich habe mir viele weiße Köpfe eingerichtet und da war kein einziger dabei. Wir haben ja dann, zusammen mit Thierry Frémaux die Leute auch gefragt, sag mal, wer hat den Film noch nie gesehen? Das waren gut 80%. Und das waren alles junge Leute und auch dann hinterher nach dem Film, was ich ja alle so, weil ich mich ja dann aufrichten musste und da gestanden bin und dann haben sich alle auch umgedreht und es waren nur junge Gesichter und die waren natürlich alle noch nicht 40 Jahre alt. Also die sind die Kinder dieser Zeit, die danach angebrochen ist. Für mich ist das ja eine richtige Zeitenwende gewesen, Paris, Texas 1984. Ich hatte ein Leben vorher und dann hatte ich ein Leben danach. Und das Leben danach ist jetzt erstaunlicherweise schon länger als das davor, weil ich war 38 damals und jetzt ist es schon 40 Jahre her. Aber dann zu sehen, dass man den Film dann eben nicht an ein Publikum einem Publikum zeigt, was es so als Wiederaufführung sieht, sondern als Neuaufführung, war dann schon toll. Ich bin natürlich auch deswegen geblieben, wollte wissen, wie sehen die das? Und die jungen Leute haben das sehr, sehr aufmerksam geguckt. Es gab auch manchmal Lacher und so. Und dann war ich dann doch von den Socken, dass das denen so gefallen hat, dass sie da so ewig gestanden und geklatscht haben.
Der große US-amerikanische Filmkritiker Roger Ebert, der hat 2014 über den Film geschrieben, ich zitiere mal, Paris, Texas ist ein Film mit der Art von Leidenschaft und Experimentierfreudigkeit, die vor 15 Jahren üblicher war als heute. Der Film hat mehr mit Filmen wie Easy Rider oder Midnight Cowboy zu tun, als mit den glatten Arcade-Spielen, die die Kassenschlager der 1980er Jahre sind. Das hat Roger Ebert geschrieben. Ist das eine Umschreibung des Films, mit der Sie sich gemeint fühlen?
Ich finde das sehr freundlich von Roger Ebert und irgendwie stimmt es auch. Der Film war schon irgendwo ein richtiger Guerilla-Film, so wie wir den gedreht haben. Es gab ja das Independent Cinema überhaupt noch nicht in Amerika und das war ja so ein Prototyp für die ganzen jungen Leute, die damals angefangen haben, Filme zu machen. Wir haben ja ohne Gewerkschaften, ohne zum Teil mit dem europäischen Team ohne Arbeitserlaubnis den Film in Amerika gedreht. Das war schon abenteuerlich. Sowohl die Art und Weise, wie wir ihn gedreht haben, als auch die Machart des Films. Der hatte kein Modell. Es gab kein Vorbild für den Film. Es war ein Film ohne jedes Vorbild. Im Gegenteil, der Film hat dann für viele als Vorbild gedient.
Sie haben damals ja in den USA gelebt. Sie haben den Film ja nun gestern auch noch mal gesehen. Aus heutiger Sicht, wie würden Sie denn Ihren Blick auf die USA von damals umschreiben?
Das meiste, der größte Teil des Films spielt ja im Westen. Und also fängt der Minister an, hört da auf. Und da, wo er aufhört, das ist ja ein sehr romantisches Gelände. Das ist ja sozusagen das romantischste Amerika, was es gibt. Der wilde Westen und die Grenze nach Mexiko und die Wüste und so. Man hat ja schon als deutscher Junge das Gefühl, dass man das alles kannte durch den Karl Mayer, obwohl der olle Typ ja auch nie da war, war niemand da. Aber der amerikanische Westen ist ja auch so eine mythische Landschaft und das ist eigentlich heute noch ganz genauso. Ich war vor ein paar Jahren wieder da auf den Spuren von Paris, Texas, haben auch diesen Ort gesucht, wo der Film anfängt. Die allerersten Szenen des Films spielten im Big Band in einer ganz unzugänglichen Gegend zwischen Mexiko und Deutschland. Und man brauchte da 12 Stunden, um mit dem Land Rover hinzukommen an die Stelle. Damals haben wir es mit Helikopter gemacht, weil es gab gar keinen Weg dahin. Und jetzt haben wir 12 Stunden gebraucht, um da hinzukommen und das dann zu finden. Es ist wirklich, man ist in einem großen Caspar David Friedrich Gemälde, wenn man da steht. Es ist also wirklich atemberaubend. Es gibt nur Felsen, schroffe Felsen und diese Wüste und da ist nichts, absolut nichts. Da hat auch niemals jemand versucht, irgendwas zu veranstalten. Es ist pure Wüstengegend und das ist schon sehr romantisch. Und für so einen deutschen Romantiker für mich natürlich in Amerika ein wunderbarer Anfangsort. Und der Westen ist ja auch sehr mystifiziert worden oder glorifiziert worden. Und wir haben ja in Landschaften gedreht, wo schon damals, 80er Jahre, da war kein Mensch mehr. In diesem Terlingua, dem ersten Kaff, wo der Film anfängt, haben damals 20 Leute gewohnt. Als ich jetzt wieder da war vor ein paar Jahren, gab es ein paar hundert, immerhin, aber alles nur so Hippies, alte, die sich dahin verirrt hatten. Es hat schon so eine Anziehungskraft und ein paar der Orte sind ein bisschen gewachsen. Ich habe auch alle so tolle Namen. Marathon hieß ein Kaff, was wirklich am Ende der Welt war. Und die waren damals verloren im Westen und heute sind sie zumindest ein bisschen touristischer geworden. Damals war, wir haben mit dem Film eigentlich den Begriff Amerikaner neu erfunden oder überhaupt in die Welt gesetzt. Mhm. Es gibt da ein ganzes Genre seitdem, was sich um Amerikaner, also um den romantischen amerikanischen Westen kümmert. Und das gab es vorher nicht. Das haben wir mit dem Film ein bisschen erfunden.
Sie haben vorhin gesagt, der Film war für Sie eine Zeitenwende. Inwiefern?
Ja, ich hatte ein Leben vorher und dann war der Erfolg, nicht zuletzt durch die Palme, aber auch der kommerzielle Erfolg des Films in der ganzen Welt. Das war der erste Film von mir, der wirklich überall vertrieben wurde. bis hin in die Sowjetunion, die es damals auch noch gab, die den Film gleich mal mit 4000 Kopien gestartet haben, weil sie dachten, weil sie das auch klar gesagt haben, sie hielten das für einen antikapitalistischen Film. Der kam deswegen sehr gut an in Russland. Aber der Film lief wirklich in der ganzen Welt. Das war mir vorher nicht passiert. Und es hat ein Phänomen geschaffen, nämlich das Phänomen der unglaublichen Erwartung, die auf einmal alle Welt an mich hatte. Jetzt, wenn das hast du es uns gezeigt, jetzt bitte so weiter und mach gleich mal die Fortsetzung davon und dann bleib bitte bei den Blockbustern. Und das war natürlich völlig unmöglich. Der Film war natürlich als komplett unabhängiger Film gemacht. Nie im Leben hätten wir gedacht, dass der Film so einen Erfolg hätte. Und das dann damit zu leben, hat lange gedauert. Ich habe nie in meiner ganzen Laufbahn so lange gebraucht von einem Film bis zum nächsten Wiener Preis Texas. Ich habe erst 3 Jahre später Himmel über Berlin gemacht, nämlich das krasse Gegenteil, wo ich dachte, als ich damit nach Cannes gekommen bin, die kreuzigen mich hier, weil das ist nicht das, was sie von mir sehen wollen. Aber lief aber auch gut.
Jetzt wurde der Film restauriert. Er wird auch im Sommer irgendwann nochmal in die Kinos kommen. Aber wir müssen noch auf eine andere Sache kommen, wegen der Sie nämlich auch hier sind. Wir müssen fast auf die Uhr schauen, denn von hier aus gehen Sie gleich zu einer Preisverleihung. Sie bekommen einen Preis von der ökumenischen Jury der Kirchen für Ihr Lebenswerk. Wie fühlt es sich an, wenn das Lebenswerk geehrt wird?
Ja, es ist ein bisschen abstrakter, als wenn man einen Film hier hat und dann sagt die ökumenische Jury, das ist unser Lieblingsfilm. Ich habe das immer sehr verfolgt, wie die ihre Preise vergeben haben. Ich finde das eine interessante Jury. Und weil deren Preis auch immer verkündet wird, bevor die Festivalpreise kommen, ist das so ein bisschen so ein Barometer auch immer für jedes Festival gewesen. Ich habe den Preis mal gewonnen mit Paris, Texas, genau. Und dann auch mal mit Himmel über Berlin. Das lag fast auf der Hand. Aber ich finde das eine interessante Jury. Die Kirchen haben eine sehr offene Arbeit mit dem Kino gemacht in den 80er, 90er und bis heute. Und man sieht an diesem Preis, den sie vergeben, immer, was für die in dem Festival gezählt hat. Und da bin ich natürlich sehr stolz, dass ich den ersten Lebenswerkpreis der ökumenischen Jury, die feiern nämlich ihren 50. Geburtstag. Mhm. Und deswegen feiere ich hier 2 Geburtstage, einen 40. für Paris, Texas und einen 50. für die ökumenische Jury.
Herzlichen Glückwunsch. Der Regisseur Wim Wenders, er bekommt hier einen Preis von der ökumenischen Jury der Kirchen und sein Film Paris, Texas lief hier in Cannes in der Reihe Cannes Classics. Vielen Dank für Ihren Besuch und alles Gute.
Ich danke Ihnen herzlich.
Der diesjährige Filmmarathon von Cannes geht heute Abend zu Ende. Millionen von Bilder haben sich bewegt und auch uns bewegt. Die Jury um Greta Gerwig entscheidet, welche der 22 Filme im Wettbewerb Preise bekommen. Und wir wollen jetzt schauen, was das für ein Jahrgang war, welche Bilder bleiben. Und im Studio sind weiterhin Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Ihr beiden, über den neuen Film von Mohammed Rasulov haben wir schon gesprochen. Wenn wir auf die Kritikerfavoriten schauen, dann ragt ein Film heraus, nämlich der neue Film des US-Amerikaners Sean Baker, Anora. Ist das auch euer Favorit auf die Goldene Palme?
Ja, neben dem iranischen Film, der natürlich noch mehr ist als nur ein Film, ne, haben wir darüber gesprochen, ist es für mich ein Film, der mich sehr begeistert hat. Sean Baker ist ja ein Regisseur, der immer aus den amerikanischen Unterschichten heraus erzählt. Ne? Seine Hauptfiguren, das sind immer Pornostars, Transsexuelle, Prostituierte, Drogenabhängige. Und die Hauptfigur hier, die Anora, die ist ja auch eine Erotiktänzerin in New York. Und das Milieu, in dem wir uns befinden, das ist dieses russische Milieu in Amerika. Das ist ganz spannend, wie er das zeigt. Und diese Anora lernt einen russischen Milliardärssohn kennen. Der ist 21 und interessiert sich nur für Sex, Frauen, Party und sein Computerspiel. Aber irgendwie können die beiden gut. Und bei einer Nacht in Las Vegas fragt er sie, willst du mich nicht heiraten? Und für Anora ist das ein Moment, wo sie meint, ja, das könnte mein Durchbruch sein. Und dann beginnt sowas wie Pretty Woman 2.0 mit dem Humor von Kevin allein zu Hause. Ich fand das wirklich sehr lustig. Sean Baker wurde hier auch mit viel Applaus bedacht. Und bei der Pressekonferenz hat er gesagt, dass es in diesem Film ihm vor allem darum geht, das Selbstbewusstsein seiner Hauptfigur zu inszenieren.
She's aware of her power. She's in control, even when the world around her is coming down on her.
Also Anora ist in jedem Moment des Films ihrer Stärke und macht sich bewusst, auch wenn die Welt um sie herum auf sie herabzustürzen scheint. Und ich bin wirklich sehr gerne mit dieser Figur mitgegangen. Das ist wirklich ein sehr toller, spannender Film.
Ich finde deinen Vergleich mit Pretty Woman wirklich super, muss ich sagen. Aber ich bin bei dem Film nicht so mitgegangen. Und vielleicht, weil mich dann doch ein bisschen gestört hat, wie Sean Baker die Frau dann doch porträtiert hat, wie er sie in den Sexszenen gezeigt hat. Also das war für mich immer ein männlicher Blick, gerade am Anfang sozusagen in dem Club. Und es wird dann ja auch eigentlich eine Liebesgeschichte so ein bisschen. Aber der Sex zwischen den beiden ändert sich überhaupt nicht. Also das ist so, als sei sie immer noch die Prostituierte und er wird sie dafür kaufen. Also das hat mich so ein
bisschen...
Tut
er ja auch de facto, ja, ne? Also
ja, aber trotzdem... gibt es ja von beiden so eine Art Gefühl. Und der Sex bleibt aber derselbe. Und das habe ich mich gefragt, warum, wenn er über diesen Körper was erzählen möchte, warum zeigt er dann nicht auch einfach mal eine andere Sexszene? Ja, und als Komödie muss ich dann sagen, finde ich, braucht ein Film dann doch ein bisschen mehr Tempo, Rhythmus. Das habe ich so ein bisschen vermisst. Und dass die Hauptdarstellerin dann ihr Selbstbewusstsein zeigt, indem sie minutenlang rumschreit, wenn es drauf ankommt, das hat mir einfach nicht gereicht. Susanne, wie ist es dir gegangen?
Mir ist es ein bisschen ähnlich gegangen, obwohl es der Humor, mit dem konnte ich was anfangen. Aber genau diese Körperbilder, das ist etwas, was uns durch den Wettbewerb verfolgt hat. Das werden wir jetzt auch noch weiter besprechen bei anderen Filmen, nämlich dem zweiten Film, der viele geradezu begeistert hat. Das ist der Body-Horror The Substance mit einem glorreichen Comeback von Demi Moore. Ja, auch irgendwie eine komödiantische Tonlage, aber das Ganze kippt dann auch irgendwie in aller Comedy, oder?
Ich habe selten im Kino in Cannes so geschrien und aufgestöhnt, das muss ich wirklich sagen. Also das ist ein waschechter Body-Horror-Film und ich finde, das ist ein Film, der auch total nach Cannes passt, weil wir sehen hier ja allabendlich am roten Teppich, was der Schönheits-, der Jugendwahn so mit den Körpern alles anrichtet. Und dann lernen wir eben Demi Moore hier kennen, ja, eine in die Jahre gekommene Schauspielerin, die noch eine Aerobic-Show hat, die soll ihr auch abgenommen werden, sie ist total verzweifelt und dann entdeckt sie eben die titelgebende Substanz und die erzeugt eben ein schöneres, jüngeres Ich. Also es ist quasi so, als würde Dorian Gray aus dem See heraus springen. Und diese beiden Ichs, die können nur parallel miteinander existieren. Die eine 7 Tage, dann die nächste wieder 7 Tage. Aber die sind dann auf einmal in einem Konkurrenzkampf. Und ich finde das eigentlich ganz schön, was Demi Moore hier in Cannes auf der Pressekonferenz gesagt hat.
This was about the male perspective of the idealized woman that we have bought into as men.
Wir haben eine männliche Sicht auf Frauen und ihre Körper verinnerlicht und akzeptiert. Und im Film geht das so weit, dass selbst die junge und schöne Version von mir, die alle Chancen hat, es anders zu machen, trotzdem diesen Schönheitsstandard übernimmt und nach Bestätigung von außen sucht. Ja, tatsächlich ist es dann so in dem Film, dass wir diesen Körper auch immer wieder bei dieser Aerobic-Show sehen. Und ich dachte dann immer, ist das jetzt ein voyeuristischer Blick? Und dann habe ich mir aber gedacht, dass ich dem trotzdem so folgen kann, ist, weil ich quasi mit den Augen von Demi Moore, also der alten Elizabeth, auf diesen jungen Körper gucke. Deshalb funktioniert das für mich.
Und obwohl dieser Film ja Blutfontänen spritzen lässt, unglaubliche Art und Weise, also das Finale ist etwas, da standen die Leute wie in einem Rockkonzert auf und haben nur noch applaudiert, weil niemand wusste, was mit uns hier passiert, an dem Ort, wo es ja auch manchmal sehr gediegen zugeht. Aber eine der schlimmsten Horrorszenen für mich war die Szene, wo Demi Moore sich schminkt und immer wieder ihr Make-up verändert und immer aggressiver schminkt. Und das ist ja so ein Selbsthass, der da zutage tritt. Und hinter mir saß wohl eine Kollegin aus Amerika, die in diesem Moment den Satz sagte, ich wusste nicht, dass das eine Dokumentation ist. Also die Idee von, wie Frauen sich vielleicht jenseits der 50 auch fühlen müssen in einem gewissen Umfeld, die nimmt dieser Film in sehr brachialen Metaphern. Ja, das ist schon so geiles Affektkino. Aber sie sind sehr klar wie ein Glas Wasser. Also das ist ja auch in einer Art und Weise, es gibt einen Filmproduzenten, den der Harvey heißt hier und sehr schön gespielt wird von Dennis Quaid. Es ist auch eine MeToo-Exorzismus-Filmgeschichte hier gewesen. Also wirklich ein sehr spannender Film.
Also insofern vielleicht wirklich, auch wenn es um Körperbilder ging, aber Anke, du hast gesagt, es war eben nicht der voyeuristische Blick. Und ich möchte sagen, vielleicht war das dann die Ausnahme zu den anderen Filmen, die wir gesehen haben. Oder wenn man jetzt zum Beispiel auf Paolo Sorrentinos neuen Film blickt, ich weiß immer nicht, Parthenope? Parthenope, glaube ich.
Die, ne? Die Säulenheilige Neapels, ja.
Da gab es sehr viel nackte weibliche Haut. Ja. Also Männer, die auf schöne Frauen blicken.
Ja. Ja, wobei man sagen muss, durch die Kamera einer Frau, weil Paolo Sorrentino kennt die Vorwürfe und seit 2 Filmen arbeitet er mit einer Kamerafrau. Also da wollte er wahrscheinlich sicherlich viel Wind aus den Segeln nehmen der Kritik. Aber ich muss schon sagen, ich finde, dass die Lehre in seinen Filmen ja viel weiter geht als über diesen zum Teil obszönen Frauenblick. Diese Parthenope, das ist ja eher auch so eine ätherische, überstilisierte Figur, die keine Familie gründet und die alle Männer aber verrückt macht, aber sich nur ihnen so ein bisschen hingibt, aber eigentlich an die Uni will. Das ist schon ein Quatschfilm, der die Obsession, wirklich die Obsession von Sorrentino für alles Schöne und Unvergängliche zeigt. Aber ich hätte auch gerne, dass er mir auch mal was erzählt. Es ist ja auch nicht schlimm. Von mir aus kann er sagen, ich bin ein Mann, der gerne Frauen guckt. Aber dann soll er noch was drüber erzählen und das tut er nicht. Das finde ich viel schlimmer übrigens.
Also ich finde den Film regelrecht obszön. Und ich finde es dann auch unglaublich, wie er dann versucht, mit dieser verführerischen Frau, mit dieser Sirene, dann so die Armut von Neapel teilweise noch zu erkunden. Also wie grotesk das dann auch eigentlich ausgestellt wird. Und es ist so ein Film, wo es mich einfach ärgert. Ja, das kann immer wieder auf diese alten Stammgäste setzt und dann nicht stattdessen mal lieber einfach eine Entdeckung reinnimmt und sonst was. Also warum, das braucht doch das Festival nicht. Man muss auch einfach mal konsequent ausladen.
Hm. Ich überlege jetzt gerade, ob wir noch ein Beispiel nehmen, aber vielleicht sollte man doch noch zwei Namen nennen, Paul Schrader und David Cronenberg, denn das war ja die Rückkehr der Alten im wahrsten Sinne des Wortes Regiemeister. Haben diese ehemaligen Helden des Autorenkinos uns noch was zu erzählen?
Ja, auf eine seltsame Art und Weise, auch wenn das keine Filme sind, die wieder etwas neu erfinden werden. Ich meine, man könnte sagen, es waren lauter letzte Filme. Diese Filme haben sich mit Tod, mit Trauer, mit dem bevorstehenden Tod auch dieser Männer beschäftigt letztendlich. Und dann ist es ein Paul Schrader, über den wir letzten Samstag schon gesprochen haben, der sehr auch fies mit sich ins Gericht geht, wenn wir so wollen, bei Cronenberg ist es die Trauer über seine 2017 verstorbene Frau, die ihn dazu geführt hat, zu imaginieren als ein ungläubiger Mensch, der sich ihm nicht sagen kann, ich treffe sie im Himmel, wenn ich auch gestorben bin, sondern vielleicht ist ja meine Frau Opfer einer Verschwörung geworden. Also er versucht ja auch irgendwie sich selbst nochmal zu zitieren. Das sind keine großen Filme. Ich hatte das Gefühl, das sind so kleine Einblicke in diese Gefühlslagen dieser alten Männer. Warum man sie jetzt hier im Wettbewerb so exponiert zeigt, hat Anke vollkommen recht, muss man vielleicht nicht. Aber ich habe jetzt keine Wut entwickeln können auf diese Filme.
Also bei David Cronenberg habe ich dann doch auch eine Wut entwickelt, weil da wird doch auch wieder alles über den Frauenkörper erzählt. Also es geht ja darum, dass es ein Verfahren gibt, wo man eben Leichen beim Verwesen zusehen kann. Also man sieht, wie die Verwandtschaft stirbt, das passiert so der Hauptfigur, aber gleichzeitig sehen wir in Rückblenden eben immer wieder Diane Kruger. Und warum muss Diane Kruger immer nackt rumlaufen? Warum sieht man bei den Sexszenen nicht auch mal seinen Hintern?
Er ist ja auch nackt häufig, das muss man sagen. Also Vincent Cassel ist auffällig nackt in diesem Film.
Naja, also ich glaube, das habe ich dann doch verdrängt, weil es doch immer mehr darum geht, wie dieser Körper dann auch von der Wissenschaft missbraucht wird, wie dann beim Sexmachen die Hüfte bricht und der Knochen hervorgeht. Das fand ich dann doch schon alles auch ein bisschen makaber.
Ist ja auch irgendwie interessant, wie wir 2024 darüber reden, ob es einen männlichen Blick, den von Regisseurinnen gibt und auch einen weiblichen Blick von Regisseurinnen, denn wir müssen unbedingt über die vier Frauen im Wettbewerb reden. Vier von 22 Filmen waren von Regisseurinnen. Die haben doch irgendwie eigentlich recht konsequent abgeliefert, oder?
Ja, also wir haben ja auch über Caroline Fréjard gesprochen. Sie ist ja die Regisseurin von The Substance. Das war ein unglaublich beeindruckender Film. Und ich glaube, wir alle haben uns ein bisschen verliebt in den indischen Film hier im Wettbewerb. All We Imagine as Light von Payal Kapadia, eine Regisseurin, die eigentlich aus dem Dokumentarfilm kommt. Und wenn sie, wie sie, unterschiedliche Frauenschicksale aus dem heutigen Mumbai erzählt, dann ist das erstmal eine Künstlerin, die eine eigene Filmsprache hat, da ist schon viel wert. Und gleichzeitig entwickelt sie auch eine Magie, ein Geheimnis, eine Wärme und Zärtlichkeit, die sie über diese Figuren legt. Und das hat sie wirklich in der Qualität unterschieden von vielen Filmen, die hier von Männern präsentiert worden sind. Das stimmt.
Ja, und es geht ja auch um zwei Krankenschwestern und die Köchin im Krankenhaus. Und über diese drei Frauenfiguren bekommt man auch viel über den Alltag in Mumbai mit, was es heißt, in diesem Großstadt Moloch zu leben. Es geht aber eben auch viel um diese Beziehungen der beiden Krankenschwestern. Und die Ältere ist so ein bisschen konservativ, hat einen Mann in Deutschland, der sich nicht mehr meldet. Die Jüngere hingegen ist mit einem Hindi gerade, hat sie eine Affäre, was ja religiös jetzt gerade nicht so gut ist. Und wie die beiden dann aber auch wie so eine weibliche Solidarität untereinander entwickeln und so einfach feststellen, wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns unterstützen, dann können wir vielleicht doch noch eine Zukunft haben. Und um bei den Körperbildern zu bleiben, es gab in diesem Film eine unheimlich schöne Sexszene, wo man endlich mal die Hand einer Frau auf einem Männerbauch sieht.
Mhm. Genau, jetzt noch abschließend interessiert mich, wo steht denn Festival wie Cannes künstlerisch in seinem 77. Jahr? Also kann das diesjährige Jahr den Sorgen vieler Kinobetreibern etwas anbieten, was man vielleicht als Kino der Zukunft bezeichnen könnte?
Also The Substance ist ein Film, über den wir noch lange reden werden, weil über diese Affektheit, auch über dieses im Kino das zu erleben und zu sehen, was man so schwer beschreiben kann, wie wir demonstriert haben, das könnte ein Publikum locken. Ich hatte das Gefühl, ich habe ein Cannes gesehen auf der Suche, eben nach diesem Rezept für die alten Autorenfilmer, die bringen es nicht mehr. die neuen vielleicht sind noch nicht ganz entdeckt, deshalb geht man über das Genre. Wir hatten ja Musical, wir hatten Animationsfilm, wir hatten ja so gut wie alles hier. Also von den Rändern her soll sich das Kino in Cannes erneuern und ich glaube, man ist noch nicht am Ziel, aber der Weg, der wird jetzt begangen.
Ja, aber ich glaube auch, dass so ein Film wie der von Rasulov das Kino interessieren könnte. Ja, oder auch der indische Film. Also ich gebe ja die Hoffnung nie auf, dass das sogenannte Autorenkino auch in Deutschland wiederentdeckt wird. Und da, finde ich, hatte Cannes dann noch mit Rasulov und der Inderin doch ganz schöne Beispiele, wo ich hoffe, dass die auch bald bei uns in den Kinos laufen werden.
Anke Lewicke und Patrick Welinski über den Wettbewerb der 77. Internationalen Filmfestspiele in Cannes. Wer heute Abend das Rennen macht bei der Preisverleihung, das können Sie hier bei uns im Programm vom Deutschlandfunk Kultur auch hören. Heute Abend in der Sendung Fazit nach 23 Uhr. Ja, es gehört zu den schönen Traditionen des Festivals in Cannes, dass man Filmschaffende hofiert und feiert, die Kinogeschichte geschrieben haben. Während der Eröffnung wurde zum Beispiel Mary Streep die Goldene Palme verliehen. Heute bei der Abschlusszeremonie ist George Lucas dran. Auch der bekommt eine goldene Ehrenpalme. Gestern fand schon eine Masterclass mit dem Erfinder des Star Wars-Universums statt. Der Andrang war gigantisch. Schon anderthalb Stunden vor Beginn war die Schlange endlos. Meine Kollegin Katja, Nikodemus und ich waren auch dabei. Katja, das Schöne gestern fand ich, das Publikum war auch ganz gemischt. Es waren ziemlich sämtliche Generationen vertreten. Jeder und jeder hatte offensichtlich eine Verbindung zu George Lucas. Was verbindet dich mit George Lucas?
Also ich weiß nicht, ob ich jetzt mit George Lucas zur Filmkritikerin geworden bin, aber in jedem Fall war Star Wars der erste Film, den ich gesehen habe, der erste lange Spielfilm, davor vielleicht so ein paar Disney-Cartoons. Und dieser Film hat bei mir wirklich so eine Kettenreaktion in der Fantasie ausgelöst. Das war wirklich Wahnsinn. Luke Skywalker, Han Solo, der Millennium Falcon, Chewbacca. Und ich habe dann mit meinem Cousin im Wohnzimmer unserer Oma, haben wir dann die Raumschiffe nachgebaut, so mit Tischen und Decken. Und wir haben die Raumschiff-Armaturen mit Glühbirnchen und Schuhkartons gebaut. Und der kleine Roboter, R2-D2, das war ein Staubsauger. Und der große Roboter, den musste in unsere kleinen Western spielen. Und den haben wir dann die Arme und Beine mit Alufolie umwickelt. Ja, so war das.
Klingt ganz, man wünscht sich, es gäbe noch Aufnahmen davon. George Lucas, fand ich, war gestern ja sehr in Plauderstimmung. Er hat viel erzählt. Hat denn die Veranstaltung gestern deiner Vorfreude dann auch entsprochen?
Also ich fand es einfach toll, ihn zu erleben. Ich meine, er ist jetzt 80 Jahre alt, er ist Milliardär, ich glaube, einer der reichsten Menschen der Welt, aber er ist letztlich doch immer noch, ich weiß nicht, wie es dir ging, immer noch dieser Turnschuhboy, der Nerd, der kleine Junge, der sich da in seinem Jugendzimmer aus Comics, aus Büchern, aus Romanen, aus popkultureller Splittern ein Star Wars Universum zusammensetzt und ausdenkt. Und zu Beginn der Veranstaltung, die war ja letztlich ein langes Interview, da wurde ja auch gefragt, was er jungen Leuten ganz allgemein sagen würde, wenn die heute Kino machen wollen. Und er sagt dann eigentlich, dass es eigentlich unmöglich sei, Kino zu machen. Man brauche Leidenschaft, man brauche Beharrungsvermögen, um das zu tun, was zu tun ist, um den Film so zu machen, wie man ihn haben will.
It's impossible and you just have to have the passion and the persistence to continue to do what you need to do to get the movie made the way you want it. I want things to be perfect.
Also Persistence, Beharrlichkeit, dieses Wort fiel, glaube ich, keine Ahnung, gefühlt fünfmal gestern Abend. George Lucas gehört zu den Mitbegründern dieses Blockbuster-Syndroms. Trotzdem war er auch immer ein Autorenfilmer. Er hat auch viel über die Anfänge seiner Karriere gesprochen. Das scheint ihm auch sehr wichtig zu sein, oder?
Ja, ich glaube wirklich, es ging ihm bei der Masterclass gestern immer wieder darum, dass das sein Selbstverständnis ist, dass ihm wichtig ist. Und der Moderator, der sprach ihn ja ziemlich früh an, auf Star Wars, ja, wie er auf die Idee zu Star Wars gekommen sei. Und das war ja eigentlich ganz lustig, weil George Lucas hat dann einfach geantwortet mit der Entstehungsgeschichte des vorherigen Films American Graffiti. Also hat er die Frage falsch verstanden? Ich glaube nicht. Er wollte das einfach erzählen, weil es ihm wichtig war. Und American Graffiti, der entstand ja 1973 und der spielt ja 10 Jahre vorher in seiner Geburtsstadt in Modesto in Kalifornien. Und dieser Film erzählt ja von so einer Handvoll Klassenkameraden, die sich so zum letzten Mal treffen, in einer letzten Nacht wollen, die nochmal reden, trinken, feiern, tanzen, flirten, mit ihren Autos cruisen, bevor sich ihre Wege für immer trennen. also ein wirklich autobiografisch angereicherter Film. Und ich fand es irgendwie toll, wie Lukas gestern erzählt hat, dass er für die Finanzierung von American Graffiti ist er ja auch nach Cannes gefahren. Vor 50 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Und hat hier Geld bei einem Studio aufgetrieben, zusammen mit seinem Unikollegen Walter Murch, dem legendären Cutter, also Filmeditor. Und der saß ja gestern auch im Kino, nach einem halben Jahrhundert. Unfassbar. Und er bekam dann eben 1973 in Cannes das Geld für American Graffiti. Und ich fand auch noch, ich weiß nicht, wie es dir ging, so interessant, wie er immer wieder von den Beharrungskräften auch der Studios erzählt hat, weil die haben ja mit American Graffiti dann Testvorführung um Testvorführung gemacht. Das war ein Riesenerfolg. Die Leute waren begeistert und die Studios haben immer noch daran gezweifelt und nicht dran geglaubt, weil es war schon die Zeit von New Hollywood, aber man war noch nicht so wichtig auf dem Trip. Und dann erzählte natürlich gestern Abend genüsslich, dass American Graffiti $775.000 gekostet hat und dann weltweit $118 Millionen eingespielt hat, was ihn dann zum Millionär gemacht hat.
Made a deal with United Artists for American Graffiti and he said, well, what else you got?
So ja, und das Studio, das habe ich ihn dann gefragt, was er denn sonst noch auf Lager habe, na, als nächsten Film. Und da hat er eben gesagt, ich habe da noch einen Fantasy-Film mit außerirdischen Hunden und Raumschiffen in Lichtgeschwindigkeit und anderen verrückten Sachen. Und sie sagten eben, das nehmen wir. Ja, und dann kam eben Star Wars und da verhandelte dann eben Lucas ja wirklich sehr geschickt mit den Studios, mit den Lizenzrechten, mit den Rechten an der Fortsetzung. Und er war schon ein cooler Hund, was Finanzen betrifft.
Darum ging es auch gestern immer wieder. Die Finanzen spielten immer eine Rolle. Ich fand ja interessant, diese Cannes-Aufgabe war ja wirklich auch ein Treffen alter Freunde. Also Francis Ford Coppola war mit Megalopolis hier im Wettbewerb und auch bei dem Gespräch mit George Lucas ging es um Francis Ford Coppola, der zu Beginn seiner Karriere ja eine wichtige Rolle gespielt hat für George Lucas.
Ich fand es schön zu erleben, wie Lucas, wie loyal er immer wieder von Coppola gesprochen hat und auch wie dankbar, weil Coppola hat ihn ja wirklich unglaublich unterstützt mit seinem Studio damals in San Francisco, American Zoetrope, mit seinem persönlichen Einsatz, mit seinem persönlichen Geld und mit sehr persönlichen Wutausbrüchen auch gegenüber den Hollywood-Bossen immer wieder. Das sind wirklich beeindruckende Schilderungen. Und ja, und zusammen mit Francis Ford Coppola, das hat Lucas eben auch gestern erzählt, das war mir gar nicht mehr so klar, hat er 1985 eben Mishima produziert von Paul Schrader, dem berühmten Drehbuchautor und Regisseur von New Hollywood und dessen neuer Film Oh Canada läuft hier im Wettbewerb, genauso wie eben Megalopolis von Francis Ford Coppola. Also es ist wirklich in diesem Jahr eine Art Klassentreffen dieser New Hollywood-Generation hier.
Hast du denn noch was über Lucas erfahren, was du nicht wusstest?
Also ich fand dann doch interessant zu hören, ist ja auch immer noch mal was anderes, wenn man das noch mal so ganz persönlich erzählt bekommt, dass George Lucas die Entstehung von Star Wars doch sehr deutlich mit dem Vietnamkrieg in Verbindung gebracht hat. Er hat erzählt, dass Freunde und Bekannte in Särgen aus Vietnam zurückgekommen seien und dass er Star Wars, dass das sozusagen seine Reaktion auf diese dunkle, für ihn auch depressive Zeit gewesen sei.
During the Vietnam War, people were coming back in coffins. There were a lot of things that were very dark.
Und ich sagte mir dann, ich möchte einen Film für Kinder drehen, erzählt er, für Zwölfjährige, die sich fragen, warum sie beunruhigt sind von diesem Krieg und was sie von all dem halten sollen. Und Star Wars, sagt er, trägt all das in sich, aber es ist in der Geschichte versteckt und man versteht es und man versteht es vor allem, wenn man jung ist. Ja, und von der Zeitlosigkeit dieses Star Wars Imperiums, kann man sagen, konnte man sich ja gestern in Cannes, du hast es ja schon angedeutet, doch toll überzeugen, weil diese Altersgruppen so gemischt waren und weil, ja, und weil eben auch der 80-jährige Turnschuhboy George Lucas auch immer noch so jung ist.
Katja Nikodemus über die Masterclass mit George Lucas gestern hier in Cannes. Wir haben über den Wettbewerb hier in Cannes gesprochen beim Festival, über Cannes Classics und auch die Masterclass von George Lucas. Jetzt geht es um eine andere renommierte Reihe, die Un Certain Regard. Da sind gestern schon die Preise vergeben worden. Den Hauptpreis hat der Film Black Dog des chinesischen Regisseurs Guan Hu gewonnen. Ja, eine Mischung aus Western, Film noir und schräger Komödie, in deren Mittelpunkt ein äußerst liebenswerter Hund steht. In dieser Reihe, Un Certain Regard, lief auch eine somalisch-österreichische Produktion, The Village Next to Paradise. Darin geht es um eine Familie auf dem Land in Somalia und um ihren täglichen Kampf ums Überleben im Verlauf eines heißen Sommers. Es ist ein Debüt-Langfilm. Regisseur ist Mo Harawe. Mo Harawe ist in Somalia geboren und hat in Österreich Film studiert. Ich habe ihn im Palais du Festival hier in Cannes getroffen, während nebenan manchmal etwas lautstark ein Empfang vorbereitet wurde und habe ihn gefragt, ja, ein Debüt, der einzige österreichische Beitrag im offiziellen Programm von Cannes in diesem Jahr und der erste Beitrag aus Somalia überhaupt. Wie groß war die Aufregung bei der Premiere? Wie haben Sie sie erlebt?
Es war echt schön mit dem Team und mit allem und wie die Leute ihn, wie es den Film reagiert haben. Und es ist was Besonderes, hier zu sein, mit einem, also vor allem mit einem Film. Und es bedeutet viel, weil der Film auch eine Bühne bekommt, also eine große Bühne, und wo der Film mehr Aufmerksamkeit kriegt oder bekommt, was dann heißt hoffentlich, dass der Film mehr gesehen wird in Zukunft.
Sie sind selber in Mogadischu geboren und als Teenager dann nach Österreich gekommen. Ihre Kurzfilme, zumindest die letzten, spielen auch in Somalia, Ihr Langfilm nun auch. Was hat Sie interessiert, nachdem Sie in Österreich studiert haben, gelebt haben, nach Somalia filmisch zurückzukehren und sich damit auseinanderzusetzen?
Es gibt viele Gründe. Also einerseits wollte ich meine Beziehung zu diesem Land wieder aufzubauen und zweitens alles, was man über Somalia hört, vielleicht aus einer anderen Perspektive zu zeigen, aus der Perspektive von den Menschen, die dort leben. Das waren die Gründe, glaube ich, warum ich diese Filme in Somalia machen wollte.
Somalia ist viel, auch jetzt aktuell in den letzten Monaten, immer wieder in den Nachrichten gewesen wegen der Angriffe der islamistischen Al-Shabaab-Miliz. Sie beginnen mit einem Nachrichtenbericht über einen Drohnenangriff. Das heißt, Sie wollten so ein bisschen die Bilder am Anfang aufgreifen, die es in der westlichen Welt, in Europa von Somalia gibt, oder?
Natürlich, mal zu zeigen, wie es ist aus anderer Perspektive, die vielleicht nur eine Seite zeigt, absichtlich oder unabsichtlich. Und dann zu zeigen, wie es ist dort und auch zu zeigen, dass die Leute nicht nur selber schuld dran sind, dass das, was dort passiert, nur die das verursachen, sondern dass viele Probleme, die dort gibt, auch von außen kommen und verursacht werden, sei es jetzt diese Drohnen, illegale Fischerei und so weiter.
Wobei Sie sich im Film selber ja sehr stark auf diese Binnensicht konzentrieren, auf eine Familie, Mann, Frau, Kind. Erst im Laufe des Filmes verstehen wir eigentlich, dass es keine klassische Familie ist, im Sinne von Vater, Mutter, Kind, dass die nicht alle leiblich verwandt sind. Ja, was hält diese Familie zusammen?
Vertrauen, Liebe, Selbstverständlichkeit, Hoffnung. Also ich glaube, das sind Dinge, die diese Familie zusammenhält. Oder auch dieses ganze Volk oder die ganzen Leute dort. Also dass man nicht aufgibt und immer die Hoffnung nicht verliert. Und dadurch, dass man irgendwie eine Art Freiheit kriegt.
Der Vater, Mama Gede, also er hat verschiedene Jobs. Er arbeitet unter anderem auch als Totengräber. Er arbeitet hin und wieder als Kurier. Die Aufträge kommen hier und da. Wir sind eben immer so mit der Kamera dabei. Für ihn scheint auch so eine langfristige Lebensplanung nicht so richtig möglich. Und trotzdem setzt er sich hin und wieder auch mal für bessere Bezahlung ein. Also er wird alles andere als Opfer seiner Umstände dargestellt im Film. Was ist eigentlich sein Antrieb? Also wie sehr ist auch zum Beispiel das Kind ein Antrieb für ihn?
Es ist ja so, dass wenn Menschen, also Menschen können auch Probleme haben und. Aber ich wollte auf keinen Fall diese Figuren nur auf eine Opferrolle so reduzieren, weil sie sich auch nicht so sehen. Sondern es ist so, okay, es gibt ein Problem, ich mache eine Lösung. Okay, heute kann ich nicht das machen, morgen. Und das ist eine Stärke, glaube ich, die man hat, wenn man in so einer Position ist. Und deswegen, auch wenn für Mamad Gede manche Dinge nicht funktionieren, glaubt er daran, dass es irgendwie gehen wird. Und Mamad Gede ist, vielleicht Problem ist seine Menschlichkeit. Also er ist ein Mensch, der nicht über Konsequenzen nachdenkt und jedem helfen wird, was er tut. Sein Boss sagt, okay, fahr dieses Auto, aber bitte nimm keinen Mensch auf dem Weg mit. Aber er macht das und kriegt irgendwie Probleme deswegen, irgendwann im Film. Das ist er als Mensch. Vielleicht hätte er vieles geschafft, wenn er nicht so offen wäre als Mensch.
Die Frau hingegen ist eigentlich fast viel zielstrebiger, oder?
Ja, das ist der Unterschied. Ja. Sie ist das Gegenteil. Also Mama Gede hat Ziele, aber er denkt nicht viel über die Konsequenzen. Sie ist das Gegenteil auch. Sie hat Ziele, aber sie denkt, wenn ich richtig alles mache, dann komme ich weiter. Und irgendwann im Film kommt sie drauf, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Also auch wenn du hart arbeitest, dass es nicht heißt, dass du weiterkommst. Und beginnt sie auch das zu realisieren. Und im Film realisiert sie irgendwann das, was sie die ganze Zeit gesucht hat eigentlich, dass sie schon das hatte, aber nie bewusst hingeschaut hat, und zwar die Familie. Und das ist halt diese Parallelenwelt.
Und wie passt das Kind in diese Gemengelage hinein? Weil er auf der einen Seite hat man den Eindruck, in dem Dorf, in seiner
Familie relativ beschützt aufwächst. Und natürlich geht es auch um Bildung. Die Schule macht zu in dem Dorf und dann wird er eben ins Internat geschickt. Da bekommt er zwar Bildung, aber die Frage ist ja, öffnet ihm das die Tür zu einer besseren Zukunft? Der Film lässt das natürlich offen, aber welche Entwicklung macht die Figur des Kindes im Laufe des Films durch?
Also es ist so, dass er zu Hause zuerst ist und irgendwie so beschützt ist, da zu Hause und frei hat und Träume erzählt und frei ist und mit seinem Vater spielt und. Und in dem Moment, wo er dann ins Internat geschickt wird, dann muss er einmal alles korrekter machen. Kriegt er sozusagen bestimmte Regeln. Also, und das macht ihn fast wie ein erwachsener Mensch. Aber das hat auch Einfluss auf ihn. Er erinnert sich nicht mehr an seine Träume. Also er wird zu früh sozusagen erwachsen.
Sie sprachen eben davon, also von einem Land, bei dem die Bewohner nicht so viel dafür können für die wirtschaftliche und politische Situation. Wie viel wollten Sie denn in diese Geschichte dieser Familie, die wir eben bei ihrem Alltag im größten Sinne begleiten, wie viel wollten Sie da von der Politik mit in die Geschichte einweben?
Ich glaube, Politik ist sowieso da dabei. Ihre ganze Entscheidungen im Alltag ist von vielen Dingen beeinflusst. Ich meine, alleine dass diese Szene gibt es im Film, wo Mamargede im Krankenhaus ist und da wird Leichen gebracht, die von einer Drohne, von einer Drohnenattack oder Angriff gestorben sind, und bringt ihn zu dieser Entscheidung, dass er sein Kind ins Internat schickt, zum Beispiel.
Wie war das eigentlich mit der filmischen Infrastruktur in Somalia, als Sie gedreht haben?
Es gibt keine Filminfrastruktur in Somalia bisher. Wir mussten alle Equipment aus Europa mitnehmen, auch wenn sie nicht viel waren. Aber da war auch irgendwie eine Art Freiheit auch, also mit wenig Mitteln auch auszukommen und mit Leuten auch zu drehen, wo 60% von denen zum ersten Mal am Set waren, an einem Filmset. Das waren alle Herausforderungen, aber es hatte auch irgendwie, wie gesagt, viele Vorteile irgendwie. Dass man loslässt und sagt, okay, wir machen es einfach.
Sie haben gesagt, am Anfang, es hat Sie interessiert, wieder zurückzugehen nach Somalia und das Land nochmal, ich weiß nicht, wie Sie es ausgedrückt haben, aber nochmal zu erforschen. Sie leben ja seit 14 Jahren in Europa. Mich würde noch interessieren, wie hat sich durch diese mehr als 14 Jahre, die Sie in Europa leben, vielleicht auch Ihr Blick auf Somalia verändert? Und was hatte das für Auswirkungen, also auch auf den Film?
Natürlich gibt es irgendwie hier und da Auswirkungen, aber nicht, dass ich jetzt bewusst irgendwas sagen könnte. Also der einzige Unterschied ist nur, dass ich aus zwei Perspektiven Dinge anschauen kann. Und dass es am Ende des Tages davon abhängig ist, oder für welche Perspektive ich entscheide. Ich wusste schon, was Bilder gibt und ich wusste schon, was man erwartet oder was die Leute manchmal vielleicht denken, wenn es einen Film aus einem Land, aus Afrika gibt und es bestimmte Mainstream-Klischees gibt. Und das wollte ich nie machen, also das war mir bewusst. Und mehr als jetzt nur Bilder, ich wollte ein Gefühl geben von Menschen. Dass man ein Gefühl hat von Menschen, wie sie reden, was sie machen, wie ihre Gesichtsausdrücke sind, was sie essen, wie sie Liebe zeigen, wie sie wütend werden, wie sie lachen. Dass es die Leute nicht eindimensional werden, dass man nicht nur auf eine Sache reduziert.
Das sagt der Regisseur Mo Harabe. Sein Langfilmdebüt The Village Next to Paradise hatte hier in Cannes bei den Filmfestspielen Premiere in der Sektion Un certain regard. Das Festival geht also heute Abend zu Ende mit der Preisverleihung.